Jesus ist auferstanden und mit dem ändert sich alles. Alles. Ich bete zum Anfang. Himmlischer Vater, es ist ja gewaltig, dass wir da sein dürfen und Gottesdienst feiern. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen auf dich richtest, meine, uns allen ihre, dass wir dein Wort verstehen und dich sehen. Amen. Ich wechsle auf Hochdeutsch ausnahmsweise. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr könnt beruhigt sein. Ich war während meiner Studienzeit, durfte ich mal einen russisch-orthodoxen Gottesdienst besuchen. Ja, da steht man 2,5 Stunden und die haben das alle überlebt. Das heißt, wenn du jetzt stehst und schon schwere Beine hast, dann keine Angst, die bleiben dran. Und gegen 11 Uhr sind wir dann auch wieder fertig. Auferstehung, das ist ein bisschen ein Flachwitz, ja, auferstehen, wir stehen alle und letztes Mal hatten wir es davon, dass wir alle predigen, also nicht nur ich, der hier vorne steht, predigt, sondern ihr seid Teil dieses Gottesdienstes und auch ihr predigt und ihr macht das gerade super, weil ihr steht auch hier. Auferstehung und mich beeindruckt das, weil Auferstehung, das ändert wirklich alles. Ohne Auferstehung würden wir heute nicht hier stehen. Hört sich banal an, ist aber so. Mich bewegt das. Und wisst ihr was? Das Gegenteil davon ist die andere Wahrheit. Wir werden alle sterben. Ich und du und wir alle werden sterben. Ich hoffe stark nicht heute und nicht morgen, aber es wird der Tag kommen und wir wissen nicht, wann er sein wird. Und das wäre die gemütlichere Predigt, ja? Die wäre gestern gewesen. Da würden wir jetzt nämlich alle da liegen. Und ihr würdet mit mir predigen, wir sterben. Aber heute predigen wir Auferstehung, wir stehen hier. Und das ist gewaltig. Ich meine, ich bin ja nicht so vom Typ her, dass ich jetzt sehr gerne stehe. Also ihr steht nicht wegen mir. Ich würde auch lieber sitzen. Und jetzt ausnahmsweise muss nicht nur ich stehen, sondern ihr auch. Fantastisch, oder? Es ist nicht um des Gefühls willen, sondern wir stehen, weil Jesus auferstanden ist. Und wenn es euch auch ein bisschen ungemütlich wurde dabei bis jetzt, dann mir auch. Auferstehung ist nichts Gemütliches. Also du auferstehst nicht vom Tod einfach jetzt, indem du sagst, ah gut, ich war tot, ich stehe jetzt wieder auf. Das macht man ja so, wenn man stirbt. Das ist was Gewaltiges. Und Auferstehung ist ein Scheidepunkt. Entweder du sagst, Auferstehung, was für ein Geschwätz, was für eine Idee, das schlage ich in den Wind. Auferstehung, das ist, ich bin hier, weil man das an Ostern macht, wie auch immer. Auferstehung ist eine schöne Vorstellung und dann lebe weiter wie bisher. Kann man machen. Ist auch nicht, ich würde nicht sagen, es ist dumm. Die andere Variante ist, dass du sagst, nee, Auferstehung, das ist das Ein und Alles. Alles. Weil wenn keine Auferstehung, ja, worauf hoffe ich dann? Wieso bete ich Jesus an? Ein Mensch wie jeder andere? Und Paulus sagt das genau so. Wenn die Auferstehung nicht wäre, nicht gewesen wäre, dann ist unsere Predigt das Dümmste und das Verächtlichste, das Sinnloseste, das Langweiligste, was wir tun können. Dann können wir jetzt in die Hände klatschen, zusammen Kuchen essen gehen und nach Hause gehen. Nützt nichts, macht keinen Sinn. Lasst uns von der Auferstehung hören. Mit dem Hintergedanken, dass es für uns ganz normal ist, dass jeder stirbt. Lukas 24. Wir hören das Wort Gottes. Lukas 24, Verse 1 bis 11. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten. Die Rede ist von den Frauen, Maria, Magdalena und Freundin, die sie zubereitet hatten und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sie sich an diese Worte von Jesus. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt haben. Aber diese hielten das alles für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings, immerhin einer, sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Leeres Geschwätz. Wer könnte das den Jüngern übel nehmen? Da kommen Frauen dahergelaufen und die sagen, dieser Jesus, der ist nicht mehr im Grab. Egal, wer heute Morgen von euch zu mir kommen würde und sagen würde, heute Morgen war ich beim Grab meines Vaters und weißt du was, der ist nicht mehr da. Ganz ehrlich, wie könnte ich sowas glauben? Den Jüngern ging es so und wir verstehen sie gut. Die Jünger, die mit diesem Mann 3 Jahre ihres Lebens verbracht haben, die Tag und Nacht mit ihm unterwegs waren und gesehen haben, wie er Taube hörend macht, Stumme redend, Tote vom Leben auferweckt und dann stirbt dieser Mann weg. Wir hatten es am Freitag davon, das Kreuz, ihr Messias hängt am Kreuz. Da ist so die letzte Hoffnung, wo man sich wünscht, jetzt ein vollmächtiges Herabsteigen, ein Tada, ich bin Jesus, König der Welt. Aber nee, der Moment, der ist schon lange vorbei. Also Freitag war, Samstag war auch, der war am Tag im Grab. Auch Sonntagmorgen soll er im Grab gewesen sein, nur hat sie so komische Frauen, die sagen, er sei nicht mehr da. Er ist tot, wie jeder andere, jeder stirbt. Und Tote bleiben erfahrungsgemäß tot. Mich erstaunt dieser Petrus. Der Petrus, der... Ich weiß nicht, was den antreibt, aber irgendeine Hoffnung muss doch der haben. Dann erzählen diese Frauen davon, dass Jesus nicht mehr im Grab ist und ich gehe davon aus, dass auch er noch nie jemanden gesehen hat, der wirklich einfach wieder aus einem Grab sich den Stein wegrollt und er geht ans Grab und schaut nach. Ich finde, die Bibel ist fantastisch. Also ich erkenne mich so gut darin wieder. Ich bin genau einer dieser Jünger, der sagen würde, was für ein Geschwätz. Und wo gibt es in unserem Leben nicht diese Legenden von Geschichten, die unsere Freunde erzählen und sich fragen, und du dich danach fragst, wenn du die Geschichte gehört hast, ja, genau, das soll sich so zugetragen haben, genau. Also das muss ich erst selber sehen oder selber erleben, aber einfach so glaube ich das bestimmt nicht. Leeres Geschwätz. Und es wäre ja nicht so gewesen, dass das etwas war, was sich die Jünger nicht gewünscht hätten. Ich meine, das war ihr Messias. An dem hat es nicht gelegen, dass sie ihn nicht geglaubt hätten. Wie fantastisch wäre das, wenn der wirklich wieder lebt. Aber sie konnten es nicht glauben. Und danach berichtet uns Lukas von diesen 2 Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Die begegnen dem lebendigen Jesus. Und auch die kehren um, rennen nach Jerusalem zurück, erzählen das den Jüngern, den Aposteln, und die stehen da und sagen, bestimmt. Genau. Ja, genau, der ist sicher neben euch hergelaufen und ihr habt mit dem gegessen. Ja. Ich lese weiter, Verse 36 bis 42, wieder aus Lukas 24. Wir haben diese beiden Jungs, die von dieser Reise zurückkommen, die zurück nach Jerusalem gerannt sind. Und während sie noch am Erzählen waren, eben diese 2, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten einen Geist zu sehen. Das ist jetzt tatsächlich auch wieder nachvollziehbar. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus. Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Da sie vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr was zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß vor ihren Augen. Ich mag Jesus. Ist fantastisch, oder? Die können ihm nicht glauben und dann fragt er sie, ja gut, habt ihr was zu essen hier? Lasst uns zusammen essen. Also Jesus ist nicht ein Geist, der wiederkommt auf der Suche nach einem neuen Körper, auch nicht irgend in der Zwischenwelt auf dem Weg zur nächsten Inkarnation, sondern Jesus leibhaftig wieder da, der mit den Jüngern ist. Und wow, also ich meine, wenn das so ist, wieso stellt sich Jesus nicht einfach neben mich? Ich bin davon überzeugt, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann gibt es noch heute eine Möglichkeit, sich zu vergewissern, dass das stimmt. Ja, entweder ist er tot und dann haben sie ihn nicht gesehen, dann ist das alles eine Legende, ein Geschwätz, oder er lebt und man kann ihn heute noch erleben und er lebt noch hier, jetzt, mitten unter uns. Durch seinen Geist, wohlgemerkt. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Aber Jesus lebt. Jesus lebt noch heute und Jesus ist mit diesen Freunden da. Wieso konnten sie es erst nicht glauben? Also, wenn du dich jetzt vergewissern willst, wieso kannst du vielleicht im ersten Moment nicht glauben, dass Jesus tatsächlich noch lebt? Es steht da, vor Freude konnten sie nicht glauben. Ist doch komisch, oder? Vor Freude nicht glauben können. Ich bin da drüber gestolpert und habe mich gefragt, wie kann das gehen? Wie kann ich aus Freude nicht glauben? Wir wissen, wir sterben alle. Jetzt stell dir mal vor, du stirbst, aber es gibt die Möglichkeit der Auferstehung. Wäre für mich eine Freude. Aber die Freude, die ist so groß, das kann ich nicht glauben. Und trotzdem ist es so. Es ist die Wahrheit, Jesus ist auferstanden. Wisst ihr, wo wir das kennen? Wenn wir einen Lottoschein ausfüllen. Ich habe es noch nie erlebt, aber so stelle ich es mir vor. Du füllst einen Lottoschein aus, Euromillions, keine Ahnung, wie viele Millionen das da im Spiel sind, sagen wir 220 Millionen. Du hast deine Zahlen angekreuzt, hast deinen Schein in deinem Portemonnaie und dann ist die Losung, du liest die Zahlen in der Zeitung, im Internet, du nimmst deinen Schein hervor und du fängst an zu vergleichen. Stimmt? Stimmt auch? Stimmt auch? Stimmt auch? Und ich glaube, da gibt es noch irgendwie so Sterne, wenn ich mich nicht täusche. Stern 1 stimmt, Stern 2 stimmt auch. Moment mal, die stimmen alle. Die stimmen alle. 220 Millionen, nee, das kann nicht sein. Warte mal, ich überprüfe nochmal. Also Zahl 1 stimmt, Zahl 2, die stimmt auch. Die Freude in diesem Moment, die muss umwerfend sein. Ich meine, du hast gerade 220 Millionen in deiner Hand. Und du kannst nicht glauben. Ich meine, du hast nur Zahlen angekreuzt und du hast gerade 220 Millionen gewonnen. Wie willst du das glauben? Also wenn du es vielleicht dann auf dem Konto hast, dann glaubst du es wirklich. Aber das ist ja verrückt. Die Jünger sahen Jesus und aus Freude konnten sie es nicht glauben. Und wie wird dieses Geschwätz von Jesus auferstanden und aus Freude kann ich es nicht glauben, zu einer Gewissheit? Ich bin davon überzeugt, die Jünger haben nicht ins Leere hineingeglaubt. Bei den Jüngern war es einfach, sie konnten mit Jesus essen und sie sehen, das geht in dem sein Bauch rein und es ist so, wie es immer ist und irgendwie, der hat Wundmale an seinen Händen und Füßen, das ist Jesus. Bei uns, wie ist es bei uns? Ich lese die nächsten Verse. Verse 44 bis 49. Dann sagte er zu ihnen, Jesus, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten. Und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, den Heiligen Geist, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Jesus kommt heute nicht zu uns und ist mit uns. Wäre fantastisch in meinen Augen, keine Ahnung, wieso Gott nicht diesen Weg wählt. Jesus kommt zu uns in der Schrift. Er zeigt uns, wer er ist, anhand der Bibel. Und er hat es schon bei den Jüngern so gemacht. Er hat ihnen nicht gesagt, so, jetzt 3 Wochen Ferien, dann glaubt ihr es dann am Schluss wirklich, Zeit, Tag und Nacht mit mir, sondern er erklärte ihnen die Schrift und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift. Die Schrift, das ganze Alte Testament. Er ging durch das Alte Testament und zeigte ihnen, wer er ist. Ich stelle mir das so vor wie eine Brieffreundschaft. Du schreibst Briefe, im Fall der Bibel 1500 Jahre lang Brieffreundschaft, und in 1500 Jahren kann man sich dann auch vorstellen, dass so ein dickes Buch wie die Bibel entsteht. 1500 Jahre lang Brieffreundschaft. Du lernst diesen Mensch kennen und hast ihn noch nie gesehen, nur über Worte. Du liest von ihm, du siehst, wer er ist, du machst dir dein Bild von ihm, dann liest du den nächsten Brief, überdenkst dein Bild erneut und du hast eine Vorstellung von dem, der das sein könnte. Und nach 1005 Jahren kommt dieser Mensch, du triffst ihn und du bist fasziniert. Tatsächlich, das stimmt. Der macht Taube hörend, der macht Lahme gehend, der weckt Tote auf. Das ist er, das ist mein Freund. 1500 Jahre lang habe ich von ihm gelesen und jetzt ist er hier. Und dann stirbt dieser Freund am Kreuz. Und du fragst dich, Moment mal, habe ich gerade alles falsch verstanden? Jetzt haben wir 1500 Jahre lang miteinander geschrieben, ich habe Brief um Brief gelesen, bist das wirklich du oder habe ich mich jetzt getäuscht? Und Jesus sagt, nein, du hast dich nicht getäuscht. Schau, ich zeige dir, wer ich bin. Und er öffnete ihnen die Augen für die Schrift. Er nahm all diese Briefe hervor, das ganze Alte Testament, und blätterte Seite um Seite um und erklärte ihnen, wer er ist anhand der Schrift. Wenn die Auferstehung nicht wäre, dann ist dieses Buch hier ein Buch wie jedes andere. Kann man lesen, coole Geschichten. In der Sonntagsschule kann man sie auch erzählen, wenn man das will, aber mehr Wert haben die nicht. Also David und Goliath, schöne Geschichte. Jona, auch schöne Geschichte. Adam und Eva, sowieso schöne Geschichte. Jetzt steht da in Hosea 6,2, er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. In Jesaja 53,4 und 5 steht, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wurde. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ich will hier nicht aufhören, weil ich finde das so faszinierend. Diese Leute in der Bibel, die weisen auf Jesus hin und auf seine Auferstehung. Wir haben Adam, den ersten Menschen, durch den der Tod in diese Welt gekommen ist. Wir stehen alle hier und sagen, jeder von uns stirbt. Ich sterbe, du stirbst. Adam, der den Test im Garten nicht bestanden hat und die Sünde den Weg in diese Welt fand. Und jetzt haben wir den zweiten Adam, so schreibt es uns die Bibel. Den zweiten Adam, der das Leben bringt. Ein Mensch, der den Tod überwindet. Der bessere, der wahre, der größere Adam, Jesus Christus, der Leben bringt. Der den Test im Garten bestanden hat, Garten Gethsemane. Der den Becher des Zornes Gottes trank und uns damit frei macht. Auferstehung. Er ist nicht einfach tot und dann war es das, wie der erste Adam, sondern er steht auf und lebt noch heute. Er ist der wahre und bessere Abel. Abel, der unschuldig getötet wurde, sein Blut schreit nach Gerechtigkeit, nach Vergeltung, kann man sagen. Und Jesus vergießt sein Blut und das ist Blut der Vergebung, Blut der Freiheit, Blut, welches nicht schreit. Ja, wieso schreit das Blut am Kreuz nicht? Weil Jesus auferstanden ist. Wäre Jesus nicht auferstanden, das Blut von Jesus würde genauso nach Vergeltung und Gerechtigkeit schreien wie das von Abel. Jesus ist der wahre und der bessere Josef. Josef, der im Gefängnis saß und zu Rechten des Königs aufstieg, alle Macht hatte in Ägypten und diese brauchte, um seine Familie zu retten. Jesus ist der, der an den tiefsten Punkt ging, ans Kreuz, für die ganze Menschheit und auferstand, Platz nahm zur Rechten Gottes und seine Macht braucht, um Menschen noch heute zu vergeben. Er lebt, deswegen kann er vergeben. Wäre er tot, so wie Josef, wer würde uns helfen? Niemand. Jesus ist der wahre und bessere Hiob. Hiob, der unschuldig gelitten hat. Jesus, der wahrhaftig unschuldig gelitten hat. Wir lesen davon im 1. Petrusbrief, der keine Sünde kannte. Hiob, der für seine dummen Freunde einsteht und diese rettet. Wenn das Jesus mal nicht gemacht hat. Und er macht es noch heute, weil er lebt. Und ich möchte schließen mit David, eine gewaltige Figur im Alten Testament, König David, der größte Israelit, der je gelebt hat, bis Jesus kam. David, dessen Sieg bei Goliath zu einem Sieg für das Volk wird, weil er einen Stein aufgehoben hat, während das ganze Volk nur dastand und nichts tat. Er, der von außen kam in dieses Heerlager und gesagt hat, wieso kämpft ihr nicht? Dieser Mann, der verspottet das Volk Gottes. Und er hat gekämpft und hat gesiegt. David ist gestorben. Jesus kommt und kämpft an unserer Stelle, stirbt am Kreuz. Ja, wer hat gesiegt? Hätten wir nur das Kreuz? Der Satan hätte gesiegt. Die Sünden hätten gesiegt. Aber Jesus aufersteht. Und er ringt den Sieg über den Satan, über die Sünde und über den Tod. Dass es heute sowas gibt wie ewiges Leben. Wenn ich diese Briefe lese im Alten Testament, 1500 Jahre Brieffreundschaft und Jesus mir zeigt, wer er ist, dann gibt es in meinem Herzen eine tiefe Gewissheit, dass das nicht loses Geschwätz ist, was er sagt, dass er wieder lebt. Dass Frauen vom Grab her zu mir kommen können und sagen, er lebt und ich kann es annehmen, weil Jesus mir die Augen geöffnet hat für die Schrift. Weil ich erkenne, Gott ist der, der er sagt in seinem Wort. Er ist nicht einer, der sagt, ich liebe euch Menschen, aber eigentlich interessiert er sich nicht für uns. Er ist nicht einer, der sagt, ich vergebe euch, aber am Kreuz hat er versagt. 1. Korinther 15, Vers 20. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Das ist so fantastisch, das muss ich nochmal lesen. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Auferstehung zu einem ewigen Leben. Das ist das, was wir in der Taufe bezeugen. Wenn ich sterbe, dann stehe ich eben nicht selber wieder aus dem Wasser auf, sondern jemand hebt mich hinaus. Das ist das Bild dafür, dass Jesus mich aus dem Tod heraushebt. Und Taufe findet in diesem Leben statt. In diesem Moment hast du die feste Gewissheit, dass Jesus dich so aus dem Tod herausholt. Und Leben jetzt beginnt. Heute. Heute beginnt die Ewigkeit. Jesus ist das Leben und die Auferstehung. Das sagt er von sich selbst. Und was machen wir jetzt? Auferstehung macht es ganz schön ungemütlich. Ihr steht noch, das ist beruhigend, noch keiner umgefallen. Ich stehe auch noch. Aber man merkt, Stehen, das ist nicht so gemütlich wie Sitzen. Ich bin davon überzeugt, dass man mit gemütlichem Sitzen im Leben nicht das Leben findet. Nichts dagegen, dass wir hier Stühle drin haben. Ich bin davon überzeugt, dass sie auch nächsten Sonntag wieder hier stehen werden. Aber wenn du in deinem Leben im Stuhl sitzen bleibst, dann wird sich nichts verändern. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie du in diesem Stuhl sitzen kannst. Du kannst in diesem Stuhl sitzen und sagen, das ist alles loses Geschwätz. Jesus muss mit mir essen, sonst glaube ich das nicht. Du kannst in deinem Stuhl sitzen bleiben, gemütlich, wie es ist. Und ich muss sagen, ich verstehe das, weil es ist ein Aufstehen, das ist eine gewaltige Sache. Das macht man nicht einfach so. Oder du sitzt in diesem Stuhl und du weißt, Jesus ist für mich gestorben, er ist auferstanden und es ist ganz schön gemütlich in diesem Glauben und in dieser Hoffnung und du weißt, eines Tages werde ich bei Jesus sein. Und das Leben zieht an dir vorbei. Weil jetzt hat die Ewigkeit begonnen. Der erste Fall, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du sagst, dieser Jesus, das ist loses Geschwätz, dass der heute noch leben soll, dann lern ihn kennen. Er ist der Zugang zum Leben, zum Leben bis in Ewigkeit. Der Tod hat keinen Schlusspunkt gesetzt. Der Tod ist nicht das Ende des Lebens. Wir sterben, ja, aber der Tod ist nicht das Ende des Lebens. Und in ihm werden deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen, deine Verlangen, deine tiefsten Wünsche erfüllt. Vielleicht nicht so, wie du es dir wünschst, weil deswegen sitzt du ja in deinem gemütlichen Stuhl, sondern auf andere Art und Weise. Jesus wurde auferweckt von den Toten und hat Macht noch heute Sünden zu vergeben und er hat sein Leben in die Hände seines Vaters gegeben. Das ist Karfreitag. In Jesus sehen wir, wie gut unser Vater im Himmel ist. Er hat dieses Leben von Jesus genommen und hat ihn nicht bei den Toten liegen gelassen. Er hat ihn auferweckt. Das feiern wir heute und das will er machen mit deinem Leben. Johannes 1, Vers 12, ein Brief aus dem Neuen Testament. Die schauen dann zurück auf das, was Jesus gemacht hat. Also die bewegen das, was sie in Jesus erkannt haben. Da steht Johannes 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Kind vom Schöpfer von Himmel und Erde. Kind von dem, der diese Welt in seinen Händen hält. Und wenn du an den auferstandenen Jesus glaubst und in diesem Sitz sitzen bleibst, das gilt auch für mich, also nicht, dass ihr das Gefühl habt, nur weil ich jeweils Sonntagmorgen hier vorne stehe und ihr sitzt, dass ich mich da rausnehme. Auch ich habe meine Stühle im Leben, wo ich so gemütlich gerne drin sitzen bleibe, wo ich mich nicht rauswage, weil es halt so schön ist da. Vielleicht bist du und vielleicht bin ich sitzen geblieben. Der Alltag, der nimmt dich so ein und er verdrängt diese fantastische Sache von Auferstehung. Auferstehung, ich meine, das muss man sich mal geben. Da ist einer von den Toten auferstanden. Dass ich da draußen nicht rumrenne und dass jeder mal den Kopf werft. Okay, gut, ich glaube, die können das dann nicht fassen. Ja, deswegen mache ich es nicht. Aber ich mache es auch nicht, weil es mir zu anstrengend wäre. Aber ist das gut? Ich meine, in mir lebt die Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Das ist das Gewaltigste, was es gibt. Wir sind keine tote Bekenntnisse. Unser Jahresvers hängt da hinten. Wir bekennen uns zum lebendigen Bekenntnis an Jesus Christus. Lebendig ist es dann, wenn es sich bewegt, wenn es steht, wenn man sich aufmacht. Ich will euch herausfordern und euch mit auf den Weg geben. Überlegt euch mal, was das heute Morgen mit euch gemacht hat, dass hier keine Stühle drin stehen. Und überlegt ihr mal, wenn schon nur der Fakt, dass im Gottesdienstsaal keine Stühle stehen. Ich meine, das geht ja auch für mich. Auch ich habe mich jetzt nicht sonderlich wohl gefühlt am Anfang dieses Gottesdienstes, weil es einfach komisch ist. Aber wenn das schon komisch ist, überleg dir mal, wo in deinem Leben wäre es vielleicht an der Zeit, mal Stühle rauszustellen und dich zu fragen, gibt es vielleicht mehr oder könnte es auch anders sein? Ich bin davon überzeugt, dass die Bibel uns hilft, Stühle zu erkennen, die uns so gemütlich geworden sind. Und was uns auch hilft, ist das Gespräch untereinander. Also wenn ich mit jemandem spreche und er mir sagt, was er so macht in seiner Freizeit oder wenn er mir erzählt, was ihn an Jesus begeistert, was er mit ihm erlebt hat, nochmal eine Einladung am kommenden Mittwoch, dann spricht das auch in mein Leben hinein, weil es mich aufweckt, weil es mich rausruft aus meinem bequemen Sitz. Jesus will durch uns zu anderen Menschen sprechen. Lass uns, egal ob du an Jesus glaubst oder nicht, lass uns danach fragen, wo der auferstandene Jesus unsere Gewohnheiten zu seiner Ehre brechen darf. Sei es deine Weltsicht, dass es Auferstehung nicht geben kann, oder sei es dein Trott des gewohnten Christseins. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, du lapsch und das sprengt meine Vorstellungskraft und doch darf ich es glauben, weil es in deinem Wort steht. Und ich bitte dich, dass du ja, uns allen die Augen öffnest für den, wo du bist. Du siehst meine blinden Flecken und du siehst die blinden Flecken von jedem, der da innen ist. Bitte nimm sie uns weg und zeig uns, wie herrlich das du bist. Wie du uns als Gemeinde siehst und wie du den Nächsten, der neben uns steht, siehst. Und lass uns ja, nicht in unserem Stuhl sitzen bleiben. Ich danke dir für deine Geduld mit uns, für deine Treue und deine Grösse. Amen.